Verein zur Förderung des neuen Bewusstseins. Bewusst werden. Bewusst sein.
Herzlich willkommen zum Bewusstseinsradio. Mein Name ist Melanie. Heute geht es um das Thema Landwirtschaft, Landwirtschaft und Förderungen. Und ich habe einen Gast bei mir und das ist Karl Schuster. Grüß dich, Karl. Danke, dass du da bist.
Grüß dich, Melanie. Danke, dass ich herkommen habe dürfen.
Wir haben uns ja über was ganz anderes kennengelernt und zwar über den sogenannten neuen Stromzähler. Da haben wir nur per E-Mail Kontakt gehabt und dann hat es eine Veranstaltung gegeben in der Nähe von uns und da bist du mir irgendwie bekannt vorgekommen, obwohl ich die noch nie persönlich gesehen habe.
Ja, und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, dass wir gemeinsam ein Gespräch machen über die fördermittelbefreite Landwirtschaft.
Genau, und um das Thema geht es nämlich heute und da kannst du einiges dazu erzählen. Du bist selbst Landwirt und was machst du genau?
Ja, also ich bin einen kleinen Bauernhof. Ich sage immer, ich bin ein Vollerwerbsbetrieb und meine Frau geht arbeiten. Das kann jeder definieren, wie er will. Bin eigentlich den ganzen Tag in der Landwirtschaft beschäftigt. Und der Betrieb ist 24 Hektar groß, zur Hälfte Wald. Der Rest teilt sich auf Grünland und Ackerfläche. Und ich bin die Mutter Kuhherde zu betreuen.
Und seit wann machst du das?
Seit ziemlich genau 40 Jahren.
So lang schon?
So lang schon, ja. Also ich habe vorher eine Lehre gemacht und der Hof hat eigentlich meiner Schwester gehört. Die hat weggeheiratet. Und das war für mich irgendwie der Impuls, ich mache das anstatt ihr. Mhm. Und für mich war das eigentlich mein Projekt.
Und da war damals auch schon Mutterkuhhaltung oder war das was ganz anderes, was du damals gemacht hast?
Eine ganz wichtige Frage. Damals war in unserer Region eigentlich überwiegend Milchhaltung, also Milchtierhaltung und Milchlieferung. Wir haben eine Molkerei gehabt im Ort. Und das war schon mal ein Punkt, wenn diese Molkerei nicht mehr besteht, dann macht man was anderes.
Die Molkerei, die hat es dann nicht mehr gegeben irgendwann einmal, oder?
Ja, das war dann ziemlich bald. Ich kann jetzt keine Jahre nennen, aber es war ziemlich bald. Das war wirklich eine Molkerei, die anerkannte Qualitätsprodukte, hochprämierte Butter und so weiter gemacht hat. Immer wieder Preise gewonnen für besondere Butter. Und das muss auch mit der Region zusammenhängen und das muss mit dem Kleinbetrieb zusammenhängen.
Ja. Und was hat dann dazu geführt, dass die aufgehört haben, also in der Region?
Ja, da war eigentlich schon der Druck zur Strukturveränderung. Da hat man das beworben, wir müssen größer werden. Wir müssen uns der nächstgrößeren Molkerei anschließen. Das war der erste Schritt. Mittlerweile gibt's die Molkerei auch schon immer und die übernächste auch immer.
Ja, das heißt, von wem kam dieser Vorschlag, dass ihr größer werden müsst?
Ja, der Vorschlag, da hat eigentlich die Europäische Union schon den Schatten vorausgeworfen und jeder hat eigentlich, war schon bemüht, dem zuvor zu kommen oder besser sein oder die besseren Ideen einzubringen, um dann vorne zu sein.
Hast du das da auch gemacht? Hast du auch schon versucht, dich zu vergrößern mit der Landwirtschaft damals?
Ja, das waren schon die ersten Zupachtungen oder das eine oder andere Tier mehr. Dann hat es damals noch eine Milchkontingentierung gegeben. Da hat man natürlich geschaut, dass man ein höheres Kontingent hat und damit ein höheres Einkommen.
Wie ist es dann weitergegangen? Also nachdem da diese Aufforderung war, dass ihr größer werden sollt, was ist dann weiter passiert?
Naja, das war der Punkt, dass man diese Molkerei zugesperrt hat. Und das war für mich dann der Impuls, dass ich was anderes mache. Und da habe ich umgestellt auf Mutterkuhhaltung. Das heißt, man ist dann weg vom Milchgeschehen, sage ich mal. Und damals hat man auch mit dem Milchkontingent gehandelt. Also da hat man dann das Milchkontingent, was man selber genutzt hat vorher, hat man können verkaufen. Und mit diesen Erlösen hat man dann praktisch die Umstellung bewältigt. Weil man braucht ein bisschen einen anderen Stall, man braucht andere Tiere. Man braucht ja ein bisschen ein Polster, weil das Milchgeld an sich wegfällt. Ja, das war der Umstieg auf Mutterkuhhaltung.
Das Milchgeld, war das immer ausreichend, um das alles abzudecken, was an Kosten angefallen ist und auch für die Deckung der Lebenskosten damals?
Damals war das Milchgeld ausreichend, ja, und das war eigentlich nicht viel niedriger als jetzt 30 Jahre später ist.
Das heißt dann, wenn das immer gleich geblieben ist, dann ist es auch nie gestiegen?
Ja.
Hat es da nichts gegeben von staatlicher Seite oder so?
Also von staatlicher Seite hat es damals, ich glaube, eine kleine Mutterkuhprämie hat es gegeben. Da hat man pro Tier praktisch eine Zuwendung gekriegt vom Staat, um das auszugleichen.
Aber keine Förderungen in dem Sinn?
Aber nein, nicht wirklich Förderungen in dem Sinn. Die sind erst wirklich groß geworden mit dem EU-Beitritt.
Wie hast du das dann beobachtet? Was ist dann weiter passiert nach dem EU-Beitritt und nachdem das mit den Förderungen begonnen hat?
Ja, also meine Beobachtung war, dass man sich die Zustimmung einer Mehrheit, sagt man, der Bauern mit diesen Ausgleichszahlungen erkauft hat. Also man hat gesagt, der europäische Markt bietet niedrigere Preise. Und als Ausgleich bekommt sie Ausgleichszahlungen. Und das war auch der Titel von den heutigen Förderungen.
Hat vorher Ausgleichszahlungen geheißen?
Ganz genau.
Hast du da auch so Ausgleichszahlungen in Anspruch genommen damals?
Ich habe natürlich auch Ausgleichszahlungen in Anspruch genommen. Und es hat auch eine Bio-Förderung gegeben. Die war noch außerhalb von dem Förderprogramm und EU-Förderprogramm. Und später ist das alles zusammengefasst worden.
In einen Fördertopf meinst du?
In einen Fördertopf. Das war mit dem Einstieg in die Europäische Union 1995.
Und was ist dann deine weitere Beobachtung gewesen, was dann passiert ist, nachdem die Förderungen ausbezahlt worden sind? Was hat sich verändert?
Naja, es hat sich verändert. Man hat früher hat man den Tag mit einem Blick aus dem Fenster begonnen und hat gesagt, was ist heute für ein passender Tag, für welche Arbeit, was steht an. Und irgendwann war der erste Blick auf den Kalender, was ist der Förderungen wegen, dieser Verpflichtungen wegen zu machen.
Und was war da zum Beispiel zu machen? Also was hat es da fix vorgegebene Termine gegeben für bestimmte Tätigkeiten?
Ja, genau.
Zum Beispiel?
Da gibt es zum Beispiel Anbautermine.
Auch wenn es nicht passt.
Auch wenn es nicht passt, ja. Weil du hast zuerst den Winter, dann hast du Frühjahr, das ist nicht immer gleich vom Wetter her, von der Feuchtigkeit her. Und du sollst aber am 15. Mai sollst du deine Anträge abgeben. Und da soll im Grunde alles fix sein, was in diesem Jahr passiert. Auf deinen Feldern.
Wenn du das nicht eingehalten hast zu dem Termin?
Naja, es ist ja regelmäßig auch kontrolliert worden und jeder hat natürlich dieses Damoklesschwert gespürt, was passiert, wenn ich mit meiner Arbeit nicht fertig bin und es kommt der Kontrolleur, dann habe ich Erklärungsbedarf dann gibt es eine Überprüfung und eine verspätete Auszahlung und wenn was gar nicht stimmt, eine Rückzahlung. Und dieser Zwang, dieser Druck war halt immer da.
Und wie viele Jahre hast du da Förderungen bezogen?
So müssen die jetzt, ja, das war bis 2014, bis einschließlich 2014, also von 1995 bis 2014.
Wenn du diese Zeitspanne da so anschaust, diese 20 Jahre, wo das angefangen hat mit dem Fördertopf und dann, oder mit den Förderungen und dann 20 Jahre danach, wie hat sich das entwickelt? Sind da die Auflagen mehr geworden oder ist es gleich geblieben?
Die Auflagen sind im Grunde immer verfeinert worden und auch die Kontrollen sind verfeinert worden, die Kontrollmechanismen sind verfeinert worden mit Befliegungen, mit Digitalisierung und so weiter. Und da hat man natürlich immer müssen am Laufenden sein und das hat mit meinen Flächen so nicht wirklich funktioniert immer. Ich muss dazu sagen, ich habe Flächen, die sind fast überall an drei Seiten vom Wald umgeben und auf einer Seite vom Bach mit Uferbewuchs. Und jetzt eine genaue Nutzfläche da anzugeben, das war nicht wirklich möglich.
Aber das war notwendig, um die Förderung zu bekommen?
Das war notwendig,
die, ja. Die Nutzfläche, die genaue?
Genau, ja.
Und das hast du nicht angeben können? Das heißt, was war dann die Konsequenz?
Ja, das war früher so, dass man quasi 10% weniger angegeben hat, um auf der sicheren Seite zu sein, um da keine Diskussionen auszulösen, um diesen Waldrandbewuchs oder Uferbewuchs und so weiter. Und irgendwann ist man auf die Idee gekommen, man will wirklich genaue Zahlen, also man soll nicht zu viel angeben, sondern auch nicht zu wenig. Und da bin ich hellhörig geworden.
Hat es dann bedeutet, also wenn das nicht genau zusammengestimmt hat mit der Nutzfläche, die du angegeben hast, was war dann die Konsequenz?
Das hat Meldungen gegeben, dass die Fläche mit der Angabe nicht zusammenstimmt durch eine Befliegung. Da gibt es ein genaues Raster und da wird über einen Katastermappenplan drüber gelegt und überall, was nicht stimmt und was mit den Angaben dann nicht zusammenstimmt, da gibt es Nachbesserungsbedarf. Da hat man eine bestimmte Frist gekriegt. Also damals war es so, dass man auf die Landwirtschaftskammer gegangen ist und dort mit dem Personal zusammen diese Ränder abgefahren ist, mit der Computermaus. Da hat gesagt, ja, das ist anders, ja, da sind Quadratmeter mehr, da sind sie weniger. Dort hat man praktisch im Vorhinein zu viel abgezogen. Und was weniger war, da hat man eben zu wenig abgezogen vom Rand.
Und du hast vorher gesagt, da hast du dir dann nachher deine Gedanken gemacht. Was ist dir da in den Sinn gekommen?
Naja, da ist mir in den Sinn gekommen, dass da eigentlich nur um genaue Daten geht und nicht ums Einsparen. Weil man hat uns ja vermittelt, dass die öffentliche Hand irgendwas aus dem Budget wegteilt, um es uns zu geben. Als Ausgleich für diese verlorenen Marktchancen bzw. geringeren Preise. Und das mit dem Spargedanken, der ist dann weggefallen, nicht? Weil wenn ich freiwillig weniger angebe, dann helfe ich ja nach landläufiger Meinung der Öffentlichkeit sparen.
Mhm. So, was hat das dann bei dir für Konsequenzen gehabt?
Naja, dann habe ich mir gedacht, man hat ja das Förderverträge genannt. Da habe ich mir gedacht, wenn es jetzt Förderverträge gibt, dann ist ja das irgendwie ein Wertpapier, mit dem man dann spekulieren kann. Aber wenn man spekulieren will, braucht man genaue Daten. Und wenn die Daten nach unten oder nach oben zu weit aus der Mitte sind, dann kann ich nicht spekulieren oder ich habe zu viel Risiko beim Spekulieren. Ja, einen Hinweis gibt eigentlich schon der Name von der Agrarmarkt Austria. Also das hat den Markt schon in der Mitte. Dort sind praktisch diese ganzen Daten gesammelt worden. Dort sind diese Fördergelder verwaltet, oder ich habe später gesagt, dort sind sie geschöpft worden eigentlich. Und dort sind sie verteilt worden. An die Bauern, und die Daten nehme ich auch an die Märkte.
Bist du dann auf irgendwas Spezielles dann draufgekommen in dem Zusammenhang?
Naja, wirklich draufgekommen, also das ist ein Gedankenmodell von mir, dass ich das mit Kreditverträgen gleich gesetzt habe und mir gedacht habe, das ist Geldschöpfung eigentlich. Und der Hinweis darauf ist auch, dass das Geld, was zu viel geschöpft wird, wird weniger wert. Heute findet man für alles Schuldige, aber nicht den eigentlichen Verursacher, der das Geld schöpft.
Was hast du dann weiter gemacht? Weil du hast ja Förderungen da zu dem Zeitpunkt bezogen gehabt.
Ja, das war für mich dann im Grunde der Punkt, wo ich mir gedacht habe, wenn du das alles weißt und wenn das stimmt, dann kannst du nicht mehr mitmachen. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, wann ist die nächste Möglichkeit zum Aussteigen, und das war zum Glück genau zwischen Förderperioden, weil da waren am Anfang waren 5-Jahres-Perioden, dann waren 7-Jahres-Perioden. Zwischen diesen Perioden hat man immer keine Maßnahmen wechseln und man hat auf alte Maßnahmen nicht mehr zurückgegriffen, wenn man ausgestiegen ist.
Das heißt, es wäre nicht möglich gewesen, sofort auszusteigen?
Ja, genau, weil dann hätte man bezogene Förderungen für eine nicht abgeschlossene Förderperiode zurückzahlen müssen.
Und du bist dann ausgestiegen aus diesem Förderzyklus? Also was hat das für dich bedeutet dann konkret? Weil das war ja ein gewisser Betrag, vermutlich, der wichtig war für die Landwirtschaft, oder?
Ja, so war das ja. Man muss eigentlich sein Betriebsmodell ganz umdenken. Man muss einiges neu organisieren, man muss hinterfragen, ob man in die richtigen Dinge investiert hat. Obwohl der direkte Schnitt war nicht so groß, weil ich diese Fördergelder teilweise dazu verwendet habe, um meinen Betrieb vom Wald her ein bisschen größer zu machen. Also ich habe nicht wirklich in die Vergrößerung der Landwirtschaft oder in teure Maschinen gesteckt, zum Teil auch, aber nicht nur. Und nachdem der Wald jetzt gekauft war, habe ich praktisch den mehr genutzt und habe von dort das Kapital ein bisschen wettmachen können, was mir plötzlich gefehlt hat.
Was würdest du sagen, wie viel war das prozentmäßig, was dann gefehlt hat?
Ja, prozentmäßig sicher 50%.
50% hat dann an Einnahmen eigentlich gefehlt. Und die Entscheidung, die du dann getroffen hast, dass du da aussteigst, ich meine, das ist ja keine leichte Entscheidung, wenn es um 50% der Einnahmen geht. Das war für dich vollkommen klar?
Das war für mich klar, ja. Aber ich muss dazu sagen, man braucht in der Familie vielleicht einen verrückten Partner, der sagt, ja, mach das, das liegt am Herzen, mach das.
Das heißt, du hast jetzt niemanden gehabt, der gesagt hat, meine Güte, was tust denn du da, oder wie soll es dann weitergehen? Was war nicht der Fall?
Ja, also diese Bedenken sind manchem im Gesicht gestanden, aber sie sind nicht offen ausgedrückt worden, sage ich mal so.
Und du hast es dann einfach umgesetzt?
Ich habe es einfach umgesetzt, ja.
Was war dann? Also was hat das verändert für deine Landwirtschaft?
Das hat verändert, was man früher zum Beispiel, ich sage mal, achtlos gekauft hat. Sagt, ja, ich brauche eine neue Maschine, ich kaufe mir eine neue Maschine. Und dann sagt man, ja, muss eine neue Maschine sein. Nein, muss nicht.
Du meinst, weil, wenn du früher dir gedacht hast, okay, ja, ich kaufe jetzt eine neue Maschine, weil dafür kriege ich eine Förderung.
Nein, da kriege ich nicht direkt wegen der Maschine die Förderung, sondern ich brauche nicht weiter nachdenken, ob ich jetzt einen höheren Wartungsbedarf, eine neue Maschine habe, dann habe ich eine Zeit der Ruhe und kann mich den Betrieb mit dem Vergrößern, mit dem Zubachten, dort mehr widmen. Und wenn ich das umgekehrt gehe, dann sage ich, ich habe einen höheren Wartungsaufwand, aber ich nehme meinen Betrieb ein bisschen zurück. Ich gebe Pachtflächen zurück und mache meinen Betrieb kleiner und spare mir Geld bei den Maschinen. Ja, das Verändern war wirklich das genauere Hinschauen auf Investitionsbedarf oder was kann ich selber machen, wo kann ich selber meine Arbeits- und meine Gedankenkraft einbringen. Weil jeder hat ein Potenzial, das kann er nutzen. Oder er kann sagen, für das habe ich jetzt nicht Zeit, ich muss größer werden. Und auf das muss man sich ja dann mehr besinnen, wenn das Einkommen plötzlich um das weniger ist.
Was war der positive Effekt, dass die Förderungen weggefallen sind?
Naja, beim positiven Effekt sind wir wieder beim Blick aus dem Fenster. Also du beginnst den Tag entspannt, du weißt, du musst nichts tun. Du kannst sagen, ja, was steht heute an, was ist für Wetter? Mach ich das, warte noch ein bisschen. Wenn es zu nass ist, warte 14 Tage. Das hat man früher nicht so können.
Das heißt, da war viel Druck dahinter.
Da war viel Druck dahinter, weil man muss einfach, was ich nicht, am 15. Mai alles erledigt haben, damit das zusammenstimmt.
Was hat das für die dann bedeutet, für die selber, dass dieser Druck weggefallen ist?
Ja, das ist wirklich ein Lebensgefühl, wenn man sagt, man hat weniger Druck.
Dafür weniger Einkommen?
Dafür weniger Einkommen.
Und das mit dem weniger Einkommen, das hat den gestresst oder nicht gestresst?
Das stresst fallweise, aber es ist immer irgendwie ausgegangen und Geld hat irgendwann eine andere Bedeutung auch. So was man früher geglaubt hat, man muss alles alleine schaffen. Da hat man sich dann zusammengerät, in der Familie hat immer irgendwer Geld über. Anderer braucht das Geld, dann ist umgekehrt. Und das braucht dann nie die gesamte Summe einer Investition. Und das hilft den Menschen direkt und das hilft nicht der Bank. Damit, dass der eine hohe Einlagen hat und die Bank damit spekuliert und vielleicht Schaden macht, der andere kann es nutzen. Der braucht nicht auf die Bank gehen und Zinsen zahlen und Geld schöpfen.
Wie du dann aus dem ausgestiegen bist, wie hast du dann deine Umgebung wahrgenommen oder der andere Landwirte, die da noch von den Förderungen abhängig waren? Wie hast du das dann wahrgenommen? Da dein Blick ja jetzt ganz anderer war.
Naja, der Blick ist um einiges erweitert, wenn man ja selber zurückbleibt und ein bisschen einen Abstand hat zum allgemeinen Geschehen. Das erweitert den Blick von der Perspektive her.
Hast du da wahrgenommen bei anderen, dass sie nach wie vor den Druck haben, immer größer und größer zu werden?
Ja, also dieser Strukturwandel, der ist eigentlich der rote Faden in dem ganzen Geschehen. Wie ich zum Beispiel angefangen habe mit der Landwirtschaft, hat es, ich glaube, 280.000 Bauernhöfe gegeben. Und jetzt gibt es ungefähr 125.000, glaube ich, waren die letzten Zahlen.
Die Hälfte.
Ja, entsprechend, also im Durchschnitt müssen dann die Höfe zweimal so groß werden.
Und wieso, glaubst du, haben so viele aufgehört?
Trotz der Förderungen, das ist die Frage, ja.
Trotz der Förderungen, ja. Ne?
Ich kenne viele Betriebe, die haben in erster Euphorie Stall gebaut oder Stall umgebaut und dann doch aufgehört. Das gesagt, und es macht keinen Spaß mehr, der Nachbar macht einen Druck.
Da hast du den Eindruck gehabt, dass es dann mehr darum ging, dass es keinen Spaß mehr macht, aber weniger um das Finanzielle ging?
Ja, weil man ja weiter weg ist eigentlich vom Leben, nicht? Weil man immer nur nach dem Kalender arbeiten muss und nach den Förderdaten und Agrarmarkt Austria-Daten, nach dem. Ja, das macht einfach weniger Spaß.
Das heißt, die Tätigkeit des Landwirts rückt in den Hintergrund.
Rückt in den Hintergrund, ja. Das ist wie im Grunde eine Jahrtausende alte Kulturlandschaft bewahren. Und das mit einer Hingabe und mit einer Liebe und mit einer Vermittlung zwischen dem Konsumenten und dieser Landschaft und den Menschen, die daran arbeiten. Und das ist alles in den Hintergrund gerückt.
Was hat das für Auswirkungen auf die Kulturen selbst, also auf die auf die Tiere, die jemand gehalten hat, oder auf die Pflanzen, die kultiviert worden sind, oder auch auf die Äcker, die Böden?
Ja, das hat natürlich Auswirkungen, weil man das Einzelne dann nicht mehr so im Auge behalten kann, nicht? Wenn man alles vergrößert, vervielfacht, dann leidet der Blick.
Könnte man sagen, aber dass die meisten Landwirtschaften ohne Förderung nicht überleben könnten?
Das muss man halt fast sagen, ja.
Dennoch geht's ja, aber das sieht man ja bei dir.
Das geht, ja, aber man muss erstens den richtigen Moment erwischen. Erstens gesagt, muss das Bewusstsein da sein und dass man sagt, da ist die rote Linie, über die lasse ich mich nicht drüber ziehen oder auch nicht drüber schubsen.
Was ist die rote Linie?
Bis daher mache ich mit. Das mit, wie ich gesagt habe, das mit den Fördermitteln ist eine Geldschöpfung. Das war für mich direkt an der roten Linie. Da habe ich gesagt, ich kann da nicht mitmachen. Ich habe als Jugendlicher eigentlich, oder als junger Bauer, ein Buch in die Hand gekriegt, das hat geheißen, der Mensch stirbt nicht am Brot allein. Da sind diese ganzen Zusammenhänge mit dem Welthandel, mit Spekulation, mit Überschuss, mit Knappheit, dass das ein Geschäft ist, ein großes. Die sind da Punkt für Punkt drinnen. Und genau in dieses Schema passt da dieses Förderprogramm.
Was ist aus deiner Sicht das Hauptziel dieser Förderungen?
Ja, das Hauptziel ist eigentlich das Abhängigmachen und alles kalkulierbar machen. Also man will wirklich in jedem Punkt der Erde kontrollierbar haben.
Und den Bauern abhängig machen.
Den Bauern abhängig machen, ja.
Wovon ist er dann abhängig aus deiner Sicht?
Naja, zuerst einmal ist er von jemandem abhängig, der sagt, was zum Tun ist gerade. Weil er darf ja selber nicht mehr entscheiden, sonst fallen die Mittel weg. Man hält ja für den Weltmarkt, für den geheiligten Weltmarkt, hält man die Preise so niedrig, dass es kein Überleben gibt, ohne die ganzen Strukturen, ohne die Förderstrukturen, ohne Schutzmechanismen. Und das führt einfach zur Abhängigkeit.
Da gibt es ja diese Termine, die man einzuhalten hat bezüglich der Förderungen. Und es betrifft alle Tätigkeiten, die der Bauer so macht.
Ja, im Grunde schon. Das fängt bei der Düngung an, das fängt an bei der Aussaat, das fängt bei der Maat an, beim Einbringen von der Ernte, vom Mähdrusch, vom Umbrechen der Äcker, dann zur verpflichtenden Begrünung bis zum Wiederumbruch und zum Herbstanbau. Also das ist so der Jahreslauf im bäuerlichen Alltag und da gibt's bestimmte Stichtage. Und wenn wir vorher schon vom Wetter gesprochen haben, man hat den Druck vom Winter her, die Feuchtigkeit und der Stichtag. Jetzt fallen solche Arbeiten natürlich nur in einer Zeit von wenigen Tagen. Und dort muss alles passieren. Dass das in diesen wenigen Tagen passiert, muss ich erstens alle Maschinenressourcen ausnutzen. Ich muss vielleicht wegschauen, wenn der Boden noch zu trocken oder zu feucht ist. Ich fahre trotzdem. Der Boden wird verdichtet, nur dass ich den Stichtag einhalte. Und dann kommen zum Beispiel Niederschläge. Und alles schwappt weg. Und das nicht nur bei einem, weil der das halt wirklich an einem ungünstigen Zeitpunkt gemacht hat. Das haben alle zu dem Zeitpunkt gemacht. Und das Wasser sammelt sich für alle Betriebe und geht dann durch die Täler. Und dann sagt man, irgendwas ist schuld an diese Unwetter. Aber nicht unser Umweltprogramm. Man findet den Fehler. Allein wenn ich alles zu gleichen Zeitpunkten, überall zu gleichen Zeitpunkten mache, kann das nicht gut sein fürs Wetter. allein wenn ich überall in einem nassen Jahr die Böden verdichte, dann habe ich über das Jahr weniger Verdunstung. Das trickert auch mehr aus, wird nie wieder feucht. Da bleibt dieses Atmen weg. Übers Jahr. Wenn das Wetter kommt, nimmt's alles mit, mitsamt der Erden, mitsamt der Saat. Und das Jahr ist gelaufen.
Und dann gibt's Ernteausfälle.
Dann gibt's Ernteausfälle. Und für diejenigen, die im Tal daheim sind, gibt's überflutete Keller und überflutete Wohnungen, Häuser, Betriebe. Das sind dann Kollateralschäden vom Umweltprogramm.
Du meinst Umweltprogramm als andere Bezeichnung auch für diese Förderprogramme?
Ja. Das sind Umweltprogramme auf dem grünen Tisch ausgearbeitet, wobei Umwelt ja für jeden was anderes ist. Du hast eine andere Umwelt als wir der Almbauer drüben. Und ich habe eine andere Umwelt als wir mein Nachbar schon. Wenn man einfach den Begriff Umwelt hernimmt. Aber am grünen Tisch sagt man, die Umwelt muss für alle geschützt werden, muss für alle gleich sein. Das funktioniert nicht. Einfach über den Begriff Umwelt, Umweltschutz. Man schützt gern die Umwelt. Je weiter weg das ist, desto lieber schützt man es. Warum nicht die eigene? Nach ganz eigenen Maßstäben.
Bezüglich dieser Stichtage, kann man dann sagen, da werden auch Tätigkeiten gemacht, die ein Bauer normalerweise niemals machen würde, weil man das einfach nicht macht, weil das komplett gegen das Natürliche ist.
Ja, das ist auf jeden Fall so, weil jeder würde zum Beispiel eine Begrünung so machen, dass für seinen Betrieb passt, für seinen Boden passt, für genaue Zeit im Jahresverlauf passt und nicht an einem bestimmten Stichtag. Angenommen, ich bin jetzt schon lang weg, aber das war einmal der 15. September, da muss eine Begrünung angelegt sein mit unterschiedlichen Mischungspartnern und das müssen alle zugleich machen. Und wenn das alle zugleich machen müssen, dann braucht da jeder eine große Maschine und da jeder die entsprechende Fläche, die er an dem Tag fertig haben muss. Das ergibt sich aus der Ernte eine bestimmte Wartezeit. Das muss bearbeitet werden und dann muss an dem Stichtag begrünt sein. Und da geht sehr viel Energie verloren. Sehr viel Energie geht verloren. Und fließt, wenn ein paar Tage drauf ein Regen ist, einfach die Landschaft entlang und ist weg. Die Energie ist verloren, für uns verloren. In der ersten Physikstunde lernt jeder Mensch, dass Energie nicht verloren geht. Sie hat sich ihre Bahn gebrochen, die Energie. Aber sie muss anderswo erneuert werden. Und ein Riesenschlagwort seit 20 Jahren ungefähr ist die erneuerbare Energie. Jeder, der in die Schule gegangen ist, weiß, dass Energie nicht verloren geht. Also muss man eigentlich nur diese Energie erneuern, die man vergeudet hat oder auf Umwege geschickt hat, die irgendwas Schaden gemacht haben. Die Energie, die muss man erneuern. Dann sagt man, man macht erneuerbare Energien, man hat ein neues Förderungsfeld, auch für die Bauern natürlich, die stellen Flächen zur Verfügung, denen bietet man großartige Summen an Pachtflächen, an Ablöse und installiert erneuerbare Energien. Das macht man zum Teil an Berghängen, mittels Windrädern, wobei die Natur den Wind vorgesehen hat, dass die Feuchtigkeit verteilt und nicht, dass auf eine Mauer von Windrädern prallt und vielleicht auf die Art das Wetter mit beeinflusst. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
die Konsequenz daraus ist, dass wir wohl Energie erneuert haben auf die Art, aber nicht bedenkt, dass wir für die Zeit, wo die erneuerbare Energie nicht so funktioniert, entsprechendes Backup braucht auf konventionelle Art. Also ist diese erneuerbare Energie nur eine zusätzliche Investition, auf die einflussreiche Menschen schon früh genug gesetzt haben und die entsprechenden Produkte vertreiben. Keilerfirmen, die Flächen aufspüren, Landwirte überzeugen, in diese neuen Förderfelder einzusteigen, und so kriegt es wieder einen neuen Lauf und wir haben erneuerbare Energien zum doppelten Preis von früher.
Das heißt ja im Grunde, dass dieses klassische Förderfeld ja jetzt durch ein neues Förderfeld wieder schmackhaft gemacht wird, auch viele Summen fließen, und das, was die Konsequenz daraus ist, dass die wahre Tätigkeit von einem, was der Bauer macht, wieder nicht passiert.
Genau, die Aufgabe, die wird hintangestellt, sage ich mal. Und er wird natürlich auf der Jagd noch mehr Geld, wird er da natürlich schwach werden. Dann hat er einen Nachbarn, der das sieht, der wird anders war schwach. Der installiert sich auf PV-Fläche auf einen Hang, den er eh schlecht nutzen hat können. Aber das geht für die Photosynthese verloren. Also auf die Art nicht mehr erneuerbar, aber es ist ja erneuerbare Energie und sie wird gefördert. Und anderswo muss verpflichtend begrünt werden. Finde den Fehler.
Das heißt ja, dieses Förderfeld, was bekannt ist, hat sich natürlich wieder weiterentwickelt und es gibt neue Förderfelder, was du vorher gesagt hast bezüglich der sogenannten erneuerbaren Energien, was dann auch wieder ein Angebot ist, vor allem an Landwirte, die die Flächen haben, von dem alten Förderprogramm, wo sie vielleicht selbst merken, dass das jetzt irgendwie an einen kritischen Endpunkt gekommen ist, dass das nicht vorher noch zurückgeht, aber dafür gibt es was Neues. Und dann gibt es aber nicht nur das, es gibt ja auch noch viel mehr als diese Angebote.
Ja, das ist, also diese erneuerbaren Energien sind ein großes Angebot und eine große Verlockung natürlich. Und das andere sind zum Teil angebotene und zum Teil auch verpflichtende Stilllegungen.
Auf welcher Basis?
Warum? Auf der Basis der angemeldeten Flächen. Also diese Fläche, die ich bewirtschaftet und damit angemeldet habe, offiziell als geförderter Betrieb, muss ich einen bestimmten Prozentsatz muss ich aus der Produktion nehmen. Also das sind verpflichtende Brachflächen, die gibt es unter unterschiedlichen Namen, geförderte, stillgelegte Ackerflächen, es sind Blühflächen und so weiter. Die werden aus der Produktion genommen und anderswo kommt der Ersatz für die nicht angebauten Produkte für den Konsumenten her. Wird dort unter anderem Namen gefördert, dort vielleicht Hunger verursachend, Umweltkatastrophen verursachend, unter Bedingungen angebaut, die wir gar nicht wissen wollen.
Denkst du, dass viele Bauern gerne wegkommen würden von den Fördermitteln?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das ist aber nur möglich, wenn man zu einer Kostenwahrheit und zu einer Ehrlichkeit zurückkommt.
Wie meinst du das konkret?
Naja, anstatt dieser Förderungen, die auf diese ganze Dummheit aufbaut, dass man umgekehrt fördert, dass man überall die Kostenwahrheit nennt. Und damit würden viele Sachen einfach wegfallen.
Zum Beispiel?
ja, der Transport durch, quer durch Europa und dann übers Meer mit Handelsschiffen. Völlig wurscht, ob da was drauf ist und wo das hingeht, egal ob das sinnvoll ist oder nicht. Auf der einen Seite herrscht Hunger, weil diese Handelsschiffe unterwegs sind, und auf der anderen Seite herrscht Hunger, auch weil diese Schiffe unterwegs sind, und die braucht man nur hin und her schicken, dass überall Knappheit, also Mangel entsteht.
Das ist ja im Grunde, wenn man sich denkt, okay, die Schiffe fahren da hin und her, würde man ja meinen, da entsteht ja gerade keine Knappheit, weil sie irgendwas irgendwo hinbringen.
Das ist genau das Gegenteil der Fall, wenn man mit genauen Daten auf Terminen spekulieren kann und weiß genau, wann, zu welchem Zeitpunkt, welches Produkt einen Preis hat und zu welchem Produkt man einen Preis drucken muss.
Angenommen, es gibt jetzt diese Förderungen nicht. Was wäre dann anders?
Dann wären auf jeden Fall die Strukturen wieder kleiner, überschaubarer für den Einzelnen, aber weniger überschaubar für den, der das zentral steuern will vielleicht. Und daraus Gewinne schöpfen. Das ist eine Herausforderung.
Da sind wir dann eh gleich bei dem Thema, wenn jetzt jemand entscheiden möchte, dass er sich von den Förderungen befreit. Man muss ja dazu sagen, Förderungen, das klingt ja total positiv grundsätzlich, ja, als würde man etwas geschenkt bekommen. Aber man kriegt ja nichts geschenkt. Es ist eine Bedingung daran geknüpft. Aber wenn sich jetzt jemand entschließen würde, ich möchte auch weg von diesen Förderungen, was wäre der erste Schritt aus deiner Sicht?
Also der erste Schritt ist immer ein Schritt zurück. Ein bisschen kleiner machen und Programme verlassen, die ich vielleicht nur gemacht habe, um mein Einkommen zu optimieren, aber nicht wirklich aus dem Herzen heraus, die mir im Weg sind, dass ich sage, das streiche ich jetzt. Darf ich ab dieser Zeit, darf ich das streichen, streiche das aus, dann gehe damit einen Schritt zurück und habe einen größeren Überblick.
Würde das auch bedeuten, dass man gewisse Sachen verkauft?
In der Konsequenz kann das bedeuten, dass man was verkauft, dass man was loslässt und damit ein bisschen an Freiraum gewinnt.
Warum glaubst du, trauen sich das so wenige?
Naja, erstens ist man da wirklich langsam eingerutscht. Man hat ja angefangen mit Ausgleichszahlungen. Das ist ja ein Begriff, der gerechtfertigt ist. Dann sagt man auf einmal, also das Wort wieder geändert. Man sagt dann, es sind öffentliche Gelder. Das war der nächste Punkt. Das ist dann natürlich auch ganz anderes Auftreten gegenüber meinen Mitmenschen. Wenn ich sagen muss, oder zugeben muss, ich kriege öffentliche Gelder und keine Ausgleichszahlungen. Weil der sagt dann, der kriegt öffentliche Gelder, das ist gleich mein Steuergeld. Also ist das im Grunde schon mein Betrieb fast.
Da gibt's ja auch die Transparenzdatenbank, ja, wo die bezogenen Förderungen aufgeführt sind. Mhm. Was denkst du über diese Transparenzdatenbank?
Ja, das war schon mal so ein Impuls, sage ich mal, oder so ein Stachel gegen die Bauern und gegen die Konsumenten, dass man sagt, seid euch doch bitte gegenseitig was neidig.
Man sieht ja genau, wer was bezieht.
Und allein schon der Name Transparenzdatenbank, der sagt ja im Grunde aus, ich will irgendwas herzeigen, was unangenehm ist oder was vielleicht nicht gerechtfertigt ist. Also jeder soll da schauen und jeder soll sich überlegen, warum der Nachbar um das mehr hat oder weniger hat. Und dann mit dem Finger zeigen oder nicht zeigen oder von oben oder von unten schauen auf den Nachbarn.
Naja, das stimmt schon. Es hat eigentlich den Effekt, dass, weil wir nur in diesen Strukturen da so drin sind, dass es Neid verursacht oder verursachen kann. Glaubst du, dass da alles drinnen ist?
Was meinst du mit allen?
Also, dass sie wirklich alle Förderungen diesbezüglich offengelegt sind, oder? Dass da manche gar nicht drin sind.
Es ist anzunehmen, dass die wirklich großen Förderungen nicht drin sind. Das ist eine Vermutung von mir, aber es ist anzunehmen.
Ist es aus deiner Sicht auch sowas mittlerweile Normales geworden? Okay, man bezieht einfach Förderungen und da fragt es dann nicht mehr?
Ja, das ist zum Teil normal geworden, ja. Weil im Grunde alles gefördert wird und in Wirklichkeit alles, was gefördert werden muss, ist ohne Förderung nicht lebensfähig. Wenn man das den jeweiligen Menschen vermitteln will, dann bitte. Aber das soll der Mensch auch erkennen.
Was glaubst du, wie erkennt man das, dass man dann eigentlich nicht mehr lebensfähig wäre, also mit dem Betrieb?
Naja, man erkennt es schon, dass man irgendwann keinen Schritt mehr nach vorn und keinen Schritt mehr zurückkommt. Und aktuelle Ereignisse in Deutschland zum Beispiel. Da schickt mir jetzt die Bauern vor, die Konsumenten gehen mit, das gefällt mir im Grunde. Aber die Bauern sich ja als Schachfiguren. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass man immer vor und immer zurückkommt.
Meinst du, dass es dadurch sichtbar wird, was eigentlich die Hauptproblematik ist?
Ich glaube nicht, dass sichtbar wird, dass die Hauptproblematik wird nicht sichtbar. Ich glaube, dass die Hauptproblematik damit überspielt wird.
Was ist für die Hauptproblematik?
Eben, dass es kein Vor- und kein Zurück mehr gibt. Totale Abhängigkeit. Sowohl für die Bauern als auch für die Konsumenten.
Und wie kommt man da außer?
Wie gesagt, einen Schritt zurückgehen und schauen, reden miteinander, kleinste Lücken nutzen, nicht überall mitmachen, einfach mal das Gegenteil von dem tun, was empfohlen wird, sie kleine Freiräume schaffen, sie Mitwissen Gönner schaffen, so kann man schrittweise wieder rauskommen aus dem Dilemma.
Weil du vorher gesagt hast, kleine Freiräume schaffen. Was wäre zum Beispiel so ein kleiner Freiraum, den ein Landwirt sich schaffen könnte, als ersten Schritt?
Ja, dass er zum Beispiel die kleine Nischen schafft, dass er sagt, bevor ich meine Produkte am Weltmarkt verschenke, gebe es dem Nächsten, der vorbeikommt. Und komm mit dem ins Gespräch. Das war so ein kleiner Freiraum. Man hat einen Mitwisser dann. Man hat jemanden, der wiederkommt, der sich umschaut. Im Grunde ist eigentlich der Konsument der Einzige, der seinen Lieferanten kontrollieren soll. Nicht irgendwelche Armeen von Kontrolleuren, die eigentlich eigene Branche sind, eine hochsubventionierte eigentlich. Und jeder verlässt sich drauf und ist am Ende auch verlassen.
Was ist die Rolle des Konsumenten in dem Fall?
Der Konsument, der soll einfach hinterfragen, der soll kontrollieren, der soll schauen, wo seine Produkte herkommen.
Direkt hingehen zum Bauern,
direkt hingehen.
Sich die Sachen anschauen, mit dem reden.
Genau.
Wie siehst du das? Geht die Entwicklung in diese Richtung?
Noch nicht oder nur kaum erkennbar.
Das heißt, das würde ja bedeuten, dass die Konsumenten dann das alles direkt beziehen von ihrem Lieferanten, also von ihrem Bauern.
Zumindest zu einem Teil oder sie auch bewusst werden, dass das, was sie vorhin aus dem Geschäft raustragen, hinten automatisch nachgeordert wird. Wenn ich vorne klumpert raustrage, dann kommt hinten klumpert noch.
Da kommt natürlich dann das Argument, dass es ja über die Märkte, über diese Supermärkte oder die Großmärkte, naja, auch sehr günstige Preise sind und die Menschen ja alle im Grunde auch aufgrund der Strukturen, die wir haben, auch in Engpässen sind finanziell und sie denken, okay, na, dann nehme ich es lieber dort, weil das ist günstiger.
Der Preis reduziert sich, wenn ich große Strukturen dazwischen rausnehme.
Auch wenn es am Anfang nicht so ausschaut.
Mal einfach die Produkte mal genau anschauen. Schauen, was die Pickerlevere drauf sind zuhauf, was die wirklich wert sind, was sie aussagen, was da reinkommt, wer da lebt davon, wie weit das Produkt gefahren ist. Die meisten Produkte, und da sind viele Bioprodukte dabei, die müssen eigentlich vom Transportweg her ungenießbar sein, weil sie nach Diesel schmecken oder nach Schweröl.
Das heißt, wenn der Transportweg einmal wegfallen würde, wäre schon mal ganz viel gewonnen.
Ganz genau, ja.
Denkst du, dass es dann auch welche gibt, die das gar nicht so wollen? Dass zum Beispiel die Konsumenten zu ihnen kommen und dann eigentlich Fragen stellen und wissen wollen und so?
Das wird am Anfang sehr viele geben, die das gar nicht wollen. Weil sie ja durch die Strukturen und durch die eigenen Verpflichtungen sehr unter Druck sind und sie auch die Zeit nicht nehmen können, Umfragen zu beantworten, beziehungsweise selber erkennen, dass Strukturen nicht passen am Betrieb, den man gern nicht herzagt, oder es Fragen gibt, auf die man selber keine Antwort weiß. Die Angst besteht zu Recht.
Das heißt, dass da gewisse Scham entstehen würde, meinst du?
Ja.
Aber das wäre ja eigentlich der erste Hinweis auf jemanden, dass da irgendwas im Ungleichgewicht ist, oder? Wenn ich eine Scham habe bezüglich meines Betriebs.
Ist ein erster Hinweis, nicht? Aber da gibt es ja auch Betriebsblindheit, nicht? Und Betriebsblindheit ist ja nicht nur, wenn betrieblich oder vom Ablauf her was aus dem Ruder gerät, sondern auch wenn von den Strukturen her, was nicht richtig läuft. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Konsument rund um die Uhr beschäftigt wird mit schönen Bildern, dass er gar nicht zum Nachdenken kommt und die einfach mit Klischees auf den Bauern zugeht, die schon lange überholt sind oder die es nie gegeben hat. Diese Barriere ist natürlich auch da. Es muss jeder seine Position, sein Weltbild hinterfragen. Was wird vermittelt, was wird in der Öffentlichkeit transportiert? Stimmt das? Wie kann ich das ändern?
Du hast ja deine rote Linie gehabt, wo du das dann erkannt hast mit diesen Spekulationen, beziehungsweise dass Geldschöpfung passiert. Da hat ja jeder unterschiedliche Grenzen, aber wo glaubst du, ist so im Schnitt vielleicht die rote Linie überschritten?
Ja, es ist eine Schmerzgrenze, was jeden Einzelnen betrifft. Nicht? Wenn durch diese Strukturen, die komplett aus dem Ruder gelaufen sind, die Preise dermaßen in die Höhe gehen, dass das nicht mehr leistbar ist, das Leben, dann muss ich was hinterfragen, weil dann bleibt mir nichts anderes über.
Dass sowieso automatisch passieren wird.
Genau, ja.
Sind wir da schon mittendrin?
Da sind wir mittendrin, ja.
Wie siehst du das für die weitere Entwicklung? Wenn wir mittendrin sind, wo geht das hin?
Ja, wenn wir jetzt überall zum Beispiel eine Kohlenstoffbepreisung draufschlagen, im Grunde bei jedem Arbeitsschritt, bei jedem Transportweg, von der Produktion weg schon, dann jeder, der zum Geschäft fährt, muss das auch wieder draufschlagen auf seinen Tank. Und er schlagt was drauf, was im Grunde ein Naturkreislaufprodukt ist. Also irgendwann muss doch das Licht aufgehen.
Wenn dann das Licht aufgegangen ist und man die Entscheidung getroffen hat, so, ich befreie mich jetzt von den Förderungen, weil ich erkenne, dass das mich abhängig macht und mir die Unabhängigkeit wichtiger ist zum Beispiel, ist dann gescheiter aus deiner Sicht, dass man das schrittweise macht oder radikal im Sinne von an die Wurzel gehen und sofort zum Beispiel von heute auf morgen irgendwas anders macht?
Also wenn es möglich ist und man die, wenn man den, muss ich sagen, den Rückraum hat, ist ein radikaler Schnitt natürlich besser. Weil dann kann ich mich sofort aufs Wesentliche konzentrieren und kann den Rest vergessen. Und wenn ich das Schritt für Schritt mache, dann habe ich immer noch
die Verführung.
Die Verführung erstens und immer noch den Druck, dass ich irgendwo einen Fehler mache und noch mehr Nachteile habe dadurch.
Was ist denn dann der Vorteil von den Förderungen?
Der Vorteil von den Förderungen ist für einen Bauern einmal gar keiner. Außer was sie wirklich mit seinen Tagen nichts anzufangen, als wir fragen und schauen, was er tun darf.
Nicht einmal das Finanzielle?
Das Finanzielle, ja, wenn es ums Finanzielle geht, dann ist das der einzige Vorteil.
Das ist aber nicht gerade viel, oder? Naja, für manchen kann das genau das sein.
Ja, klar.
Ist dann auch der Preis zu hoch?
Der Preis ist viel zu hoch.
Insgesamt für alle dann, also für die Menschen insgesamt, also nicht nur für den Einzelnen, der betroffen ist?
Wir sind alle betroffen, ja, weil sie diese Energie, die verloren geht, laut Physik nicht verloren geht, die konzentriert sich auf einen kleinen Haufen. Und dort kommt immer mehr Energie dazu und überall rundherum fehlt die Energie. Das ist ein hoher Preis.
Aber wir merken nicht, dass wir da schon längst an die Grenzen stoßen, nicht? Aber noch immer geht's weiter.
Es geht immer irgendwie weiter. Man findet immer neue Förderfelder.
Das ist zu beobachten, das stimmt, ja. Hast du das Gefühl, nachdem du das gemacht hast, das ist jetzt wie viele Jahre her?
Das ist jetzt 10 Jahre her.
10 Jahre ohne Förderung?
Ja.
Dass andere, die das beobachten oder dich beobachten, wie es dir geht, dass sie das gerne auch machen würden, wirst du gefragt von anderen, bitte, wie hast du das gemacht, ich möchte das auch machen?
Ich werde von wenigen gefragt, wie ich es gemacht habe. Aber die Frage steht oft einfach im Raum, wenn man mit Menschen redet und sie wird nicht gestellt.
Und du sprichst es du irgendwie an, dass du es zum Beispiel als Impuls gibst, das wäre auch ein Weg?
Ja, ich sprich's manchmal an, weil ich das Gefühl habe, es könnte fruchten, aber ich gebe auch zu bedenken, dass nicht sehr einfach ist und das bei mir zum Beispiel auch erst war, wie meine Kinder alle selbstständig wurden. Also niemand auf meine Zuwendungen, auf meine finanziellen Zuwendungen, materielle Zuwendungen angewiesen war.
Aber wenn jetzt jemand das Bedürfnis hätte und das hört und sich denkt, ich spüre das schon länger, dass das nicht der richtige Weg ist, den ich da mache und ich möchte auch da raus, weil ich diese Freiheit wieder haben möchte. Würdest du da zur Verfügung stehen für Rat und Hilfe als Gesprächspartner oder wo man Kontakt aufnehmen kann?
Ja, man kann sich da gerne an mich wenden oder an die Melanie. Ich kann gerne meine Daten weitergeben.
Ich habe ja vorher mal gesagt, Förderungen sind sehr positiv besetzt. Also das ist was ganz Positives für viele. Man kriegt Geld zur Verfügung gestellt und wirkt wie ein Geschenk. Dass das vielleicht mit einem gewissen Damoklesschwert verbunden ist, ist ein anderes Kapitel. Das haben wir in der Sendung jetzt ganz viele Punkte. Hast du gesagt, was die Problematik ist mit den Förderungen? Wie kann jetzt das Bewusstsein entstehen, dass man das erkennt, dass die Förderungen und das Positive daran, dass der hohe Preis damit verbunden ist? Wie kann das Bewusstsein entstehen?
Ja, wie schon ein paar Mal angedeutet, einen Schritt zurückgehen, das aus diesem Blickwinkel betrachten, Punkte verbinden und dann, wo es irgendwo möglich ist, Anknüpfungspunkte suchen, dass langsamer Bewusstsein entsteht und aus diesem Bewusstsein ein anderes Handeln entsteht. Und in dem Zusammenhang kann man vielleicht Worte einbringen, die der deutsche Landwirtschaftsminister gesagt hat. Sie haben sich verrannt. Bitte kehren Sie um.
Danke, das ist ein schönes Schlusswort. Danke, Karl, dass du da warst und so viel Einblick gegeben hast über dieses Thema, weil jetzt jemand, der mit dem nichts zu tun hat oder auch keine Landwirtschaft hat, ja gar keinen Einblick hat, großteils, wenn man sich nicht explizit damit beschäftigt, aber auch die ganzen Details mit den Stichtagen und was das für Konsequenzen hat. Vielen Dank dafür.
Danke, auch an dich.
Und zum Abschluss gibt's noch, wie gewohnt, die Frage einfach zum Nachdenken. Wie sieht dein Weg ohne Förderungen aus?